Predigt ist heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Da sagte er und danach spricht er zu ihnen, zu den Jüngern, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode, sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Liebe Gemeinde, bleib gesund, bleibet gesund. Gesundheit ist Hauptsache. Hauptsache bleibt man gesund. Solche Sprüche und viele andere habe ich nie so viel gehört wie vergangenes Jahr. Auch der Neujahrswunsch, gute Gesundheit, hat dieses Jahr einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Vor einem Jahr sind die ersten Nachrichten aus China gekommen über den unbekannten Virus, Coronavirus, von dem heute selbst Kindergärtler alltäglich als das Normalste der Welt reden. Wir wissen es, der Virus hat sich inzwischen weltweit verbreitet und hat die Schweiz hart getroffen. Aber ich möchte hier nicht von Zahlen und Statistiken reden, das hören wir und lassen wir zur Genüge. Ich meine vielmehr, dass der Virus, die Krankheit, das Herz von uns Schweizer auch getroffen hat. Nämlich das, was wir hoch, vielleicht am höchsten schätzen, unser höchstes Gut. Es ist eine alte Frage. Was ist das höchste Gut vom Menschen? Wonach strebt der Mensch zuletzt? Was ist das Summum Bonum, wie man das genannt hat? Was würdet ihr antworten? Was ist mein Ideal? Was bleibt, wenn alles weg ist? Die alten Griechen haben von der Idee vom Guten gesprochen. Sehr abstrakt, aber das Gute. Christen haben im Mittelalter, in der alten Kirche, im Mittelalter, in der Reformationszeit, von Gott, von Christus oder von der Gemeinschaft mit Christus als das höchste Gut gesprochen. Das ist das, wonach der Mensch trachten sollte. Und wir Schweizer heute, was würde der Mensch auf der Straße sagen, was ist das höchste Gut? Ich denke, einige würden sagen, wohl Gesundheit. Und darum hat die Haltung, denke ich, auch religiöse Züge. Was früher die Idee vom Guten war, oder Gott war, dem sagen gewisse Leute heute Gesundheit. Und einige reden zugespitzt von einer Gesundheitsreligion. Und es ist schon so, wenn man überall umschaut, leben wir in der Schweiz in einer therapeutischen Gesellschaft. Alles, vieles dreht sich um Wellness und Gesundheit. Wenn unser Gesundheitssystem am Limit ist, oder der Kollaps droht, wie man das auch gehört, denke ich, hat das nicht nur mit Zahlen und Statistiken zu tun. Wir haben sehr hohe Erwartungen an der Medizin und am Gesundheitssystem. Und wir klagen auch auf hohem Niveau. Und ich denke, die Erwartungen, die wir haben, tragen auch dazu bei, dass der Druck entsteht auf unsere Pfleger und Pflegerinnen. Es wird immer mehr verlangt. Sie sollen immer das Unmöglichste machen. Wir haben, wenn nicht das Beste, sicher eines der besten Gesundheitssysteme in der Welt, eines der teuersten auch, aber diesen Preis sind wir bereit zu zahlen, immer noch. Obwohl der Preis jährlich steigt, das wissen wir. Diesen Preis, diesen Opfer sind wir bereit zu opfern, auf dem Altar der Gesundheit. Oder vom Gesundheitsgott. Denn wir haben nur ein Leben, das hier und jetzt, nicht wahr? Ein Leben, ein ewiges Leben, ein besseres Leben, über dasjenige hinaus, was wir kennen, gibt es in dieser Religion nicht. Und darum gilt umso mehr, umso stärker, Gesundheit ist die Hauptsache. Gesundheit halten wir zu Recht für wichtig und Gesundheit wünsche ich euch allen, jedem und jeder hier. Doch der Bibeltext von heute stellt Krankheit und Gesundheit in einem bestimmten Licht, wo unser enges Verständnis etwas erweitert oder ziemlich erweitert. Was Gesundheit ist, so zeigt uns die Bibel immer wieder, ist viel umfassender als das, was wir unter Gesundheit so alltäglich verstehen. Und das andere gilt aber auch, Kranke sein ist viel schlimmer als das, was wir unter Krankheit verstehen. Die Episode, die Lazarus-Geschichte, fährt mit einer Krankheitsmeldung. Es liegt einer krank, der Lazarus. Beide Schwestern lassen Jesus berichten, davon berichten. Der, den du gern hast, der, den du lieb hast, der liegt krank. Und wie reagiert jetzt Jesus auf diesen Bericht, auf die Nachricht? Und er das hört, sagt er, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, fügt nur quasi als Kommentar dazu, Achtung, Jesus hat Lazarus und seine Schwester gern gehabt. Es ist wie eine Warnung, weil das, was nachher passiert, kommt uns sehr fremd entgegen. Doch bevor wir weitergehen in der Geschichte, möchte ich einen Moment bei diesen Worten von Jesus bleiben. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Das ist keine Todeskrankheit. Und einen kleinen Exkurs machen. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat eine kleine religiöse Schrift geschrieben und die gilt als eine der wichtigsten, die er überhaupt geschrieben hat. Und die heisst eben, die Krankheit zum Tode. Und der Titel, kommt nicht von ungefähr, er fängt sein Büchlein an, genau mit dieser Geschichte an. Und mit dem Spruch von Jesus, mit diesen Worten, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Und ich möchte euch ein paar von seinen Gedanken über Krankheit und Gesundheit weitergeben, weil sie sind für mich sehr anregend und sie haben durchaus einen biblischen Anklang. Er stellt mal fest, was Jesus sagt. Die Krankheit ist nicht zum Tode, dort wir lesen weiter, Lazarus stirbt. Er stirbt wirklich. Der Kierkegaard sagt, Jesus sagt, die Krankheit ist nicht zum Tode, nicht zuerst, weil er den Lazarus wird auferwecken. Weil der Lazarus wird irgendwann auch mal wieder sterben. Es dreht sich alles um Jesus, was er ist und was er sagt. Und da bin ich mit ihm einig. Es geht um die zentrale Aussage der Episode, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, und auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Es geht nicht primär um Lazarus, es geht um Glauben, um Beziehung zu Jesus Christus. Und darum dreht sich die ganze Philosophie von Kierkegaard um den Glauben und die Beziehung zu Gott. Für ihn ist die Krankheit, also er lädt es so aus, die Krankheit ist nicht zum Tode, weil Jesus du Verstehung und das Leben ist. Es dreht sich um die Person. Und jetzt schreibt der Kierkegaard, und ich zitiere, menschlich gesprochen ist der Tod das Letzte von allem. Und menschlich gesprochen gibt es nur Hoffnung, solange Leben ist. Aber christlich verstanden ist der Tod keineswegs das Letzte von allem, sondern auch der Tod ist nur eine kleine Begebenheit innerhalb eines allumfassenden ewigen Lebens. Und hier wird es spannend im Blick auf unser Verständnis, was Gesundheit ist. Und christlich verstanden ist im Tode unendlich viel mehr Hoffnung, als dort, wo bloß menschlich gesprochen nicht nur Leben ist, sondern dieses Leben in vollster Gesundheit und Kraft. Die Reflexion von ihm fährt er schon. Das heisst für ihn, die Krankheit von dem Lazarus, und er stirbt an dieser Krankheit, alle zeitlichen Leiden, alles, was wir als Krankheit betrachten, sei es die furchtbarste und übelste, dort, wo wir sogar den Tod herbeiwünschen würden. Dort, wo wir würden sagen, es wäre besser zu sterben. Der Tod würde mir lösen. Das alles ist nicht die Krankheit zum Tode. Es gibt nach Kierkegaard ein grösseres Elend, das der christliche Glaube entdeckt hat. Die Krankheit zum Tode. Nun, was ist die Krankheit zum Tode? Er nennt es Verzweiflung. Und Verzweiflung nennt er wiederum Sünde. Was meint er unter Verzweiflung? Verzweiflung ist die Unruhe, die man mit sich selber hat. Dass man sich ständig sucht. Dass man mit sich ständig mit sich beschäftigt ist. Dass man mit dem, wo man ist, nie in Frieden ist. Und immer danach streben, jemand anders zu sein. Um in Frieden zu kommen. Und das kommt, die Unzufriedenheit, die Unruhe, kommt aus dem menschlichen Geist raus, der für ihn ewig ist und darum auf Ewigkeit bezogen muss werden. Er kommt erst, der menschliche Geist, zur Ruhe, wenn er eine Beziehung zum Ewigen, zu Gott hat. Und das nennt er Glauben. Glauben als Heilmittel zur Krankheit, zum Tode. Anders gesagt, wenn man den Platz in uns, der für Gott gemacht ist, mit anderem füllt, wird man sich nie finden. Für Kierkegaard ist die Verzweiflung nicht immer eine gefühlte Sache. Es ist nicht so, dass der Verzweifelte sich auch verzweifelt fühlt. Genau wie eine Krankheit. Manchmal meint man sich gesund, aber der Arzt macht plötzlich eine andere Diagnose. Sagt uns, nein, ihr seid eigentlich nicht gesund. Ihr fühlt euch gesund zwar, aber ihr seid nicht gesund. Und das ist für ihn die schlimmste Lage. Verzweifelt sein, ohne das zu merken. Was besser ist, ist der Verzweiflung bewusst sein oder zu werden. Weil dann, wenn die Krankheit sich am stärksten im Menschen spüren lässt, dann ist man der Heilung näher. Warum? Wenn die Diagnose fällt, wenn der Arzt uns sagt, was man hat, erst dann kann man anfangen handeln. Erst dann kann man auf das reagieren. Wenn man es nicht spürt, wenn man die Diagnose nicht hat, dann weiss man davon nicht. Dann kann man auch nicht handeln. Das heisst, wenn die Diagnose fällt, kann man jetzt handeln und sich nur dem Ewigen drehen, öffnen, Gott öffnen. Und die Krankheit ist zum Tode nicht so zum Tode, wo die einem zeitlichen Tod überlebt. Wenn der Geist ewig ist, dann ist das etwas, das nicht mit dem Tod, mit dem lieblichen Tod erlöst wird. Selbst der Tod wird ihn davon nicht erlösen. Was ihn erwartet, einem Verzweifelten, ist ein ewiges Sterben. Das ist nach Kierkegaard die ultimative Krankheit. Die Krankheit zum Tode. Ein ewiges Sterben, ein ewiger in sich, eine in sich eine Unfriedenheit mit sich selber. Ich mache den Exkurs zu und gehe zurück zu dieser Lazarus-Geschichte. Und wir behalten einfach die Gedanken von diesem Philosoph im Hinterkopf. Jesus hat erfahren, dass sein geliebter Freund Lazarus auf dem Sterbebett liegt. Was würden wir machen, wenn unser bester Freund auf dem Sterbebett liegt? Wir würden doch sofort zum Bett zu ihm gehen. Was macht er? Er geht nicht zum Lazarus, er bleibt noch 2 Tage. Und der Weg bis zu Bethanien, bis zu seinem Freund, ist ein langer Weg. Bewusst bleibt er. Und wenn er kommt, ist für die Schwester natürlich viel zu spät. Er ist seit 4 Tagen tot. Liegt schon im Grab. Und das ist uns sehr unverständlich, sehr komisch vorkommen. Wir müssen, wenn wir wissen, er hat Macht, ihn zu heilen, macht es aber nicht. Lass ihn sterben. Jesus denkt offensichtlich anders als wir über den Tod. Er lässt die Schwester trauern. Er erspart ihnen das Leiden nicht. Er sagt sogar, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin. Das ist doch eine Frechheit. Aber Johannes hat uns vorgewarnt, er macht das aus Liebe. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Mit diesen Worten begegnet die erste Schwester Martha Jesus, von der Jesus kommt. Rührende Worte aus dem Herzen. Wenn da gewesen wärst, dann wäre es nicht passiert. Wieso bist du nicht da gewesen? Im Moment, wo wir so leiden. An einer Heilung vom kranken Bruder hat sie fest geglaubt. Hat Jesus ja nicht andere können heilen. Aber für den Toten Lazarus ist spät. Er ist nicht mehr zu retten. Sie hat ihn aufgegeben. Oder doch nicht. Sie sagt, oh, jetzt weiss ich, was du bettest von Gott, das wird dir Gott geben. Und Jesus antwortet, dein Bruder wird auferstehen. Und hier scheint Martha quasi ins Wort zu fallen, und sagt, ja, das weiss ich ja. Quasi, das ist nur ein Glaubenssatz aus dem Katechismus und das muss ich jetzt im Moment nicht hören. Das ist eine Auferstehung von den Toten am Ende der Welt, das weiss sie ja. Aber Jesus will sie nicht abfragen, sondern ihren Glauben auf ihn selber richten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, hat nicht. Und er wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Er verlangt einen Richtungswechsel, einen Perspektivenwechsel. Und Martha antwortet ja. Vielleicht ein kleines Ja, inmitten von der Verzweiflung und Trauer. Sie kann wohl kaum glauben, aber sie will glauben. Sie will glauben, dass etwas gemacht werden kann. Und die Begegnung mit der anderen Schwester, mit Maria, ist genau gleich. Herr, wärst du hier gewesen, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Maria scheint noch viel erschütterter zu sein. Auch sie hat für möglich gehalten, dass Jesus den todkranken Lazarus noch heilt. Aber jetzt ist alles verloren. Es gibt keinen frommen Spruch. Familie, Bekannte versammeln sich um Jesus, alle rennen. Maria rennt, das Dorf rennt, Leute kommen aus Jerusalem, die rennen mit der ganzen Familie. Es ist Beerdigung, es ist Trauer. Und hier haben wir den kürzesten Vers der Bibel. Und Jesus weint. Und Jesus gingen die Augen über. Jesus rennt. Er ist dermaßen betroffen, dass er sich entrüstet. Er wird verrückt. Man kann sich fragen über den Unglauben, vielleicht auch, aber vielmehr, er wird verrückt über die Macht vom Tod und was der Tod für eine vernichtende, verzweifelnde, Unglaubende wirklich hervorruft. Jesus trauert mit den Trauernden, er rennt mit. Er kämpft gegen den Tod, Verzweiflung und den Unglauben. Und so profiliert er sich, macht den Grab auf, der Tod soll nur kommen. Und Martha warnt ihn, du, er stinkt schon, es ist fertig, du kannst nichts mehr machen. Wenn man an die Worte von Kierkegaard denkt, wir denken, es gibt nur noch Hoffnung, wenn die Person noch lebt. Und das ist das, was Martha sagt. Es gibt keine Hoffnung mehr. Er stirbt, er ist gestorben. Es ist spät. Und hier versucht Jesus den Glauben auf ihn selber zu richten. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und in dem Moment hat Martha kaum geglaubt. Aber das Unerwartete, das Überraschende, das, was aller Erfahrung und allzu Bekannte widerspricht, auf den vollmächtigen Ruf von Jesus kommt Lazarus lebendig aus dem Grab raus. Es gibt in dieser Geschichte viele unnötige Details, die für ein erlebtes Ereignis sprechen, die für für Augenzeuge sprechen. Man darf annehmen, dass diese Geschichte so etwa passiert ist. Aber das Ereignis dient nur dazu, auf die Worte, auf die zentrale Aussage von Jesus hinzuweisen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da glaubt, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Oh, hier, Jesus rennt, er ist erschüttert, er ist verrückt, obwohl er weiß, was passieren wird. Er weiß, er kommt spät. Er weiß, Lazarus wird sterben. Er weiß, Schwester werden trauern. Aber er macht das mit. Es ist wie wenn Jesus unsere menschliche Sicht und Erfahrung auf sich nimmt und mit uns ist. Gott mit uns. In vollkommener Empathie uns versteht in dem Moment von der Klage, von der Trauer und vom Unverständnis und von der Verzweiflung. Aber er teilt auch eine göttliche Sicht über einen Tod, den wir nicht kennen. Eine Erfahrung, die wir nicht machen. In der Krankheit, wenn uns Gesundheit wegschwindet, wenn unsere Kräfte verlassen, das verstehen wir nicht immer. Wir sind vielleicht auch entrüstet, verrückt, grennen, verzweifeln. Und in diesem Moment ist Jesus mit uns und teilt unsere Erfahrungen. Aber er lässt uns auch hier einen verzweifelten vielleicht Glauben auf ihn zu richten. Und eröffnet eine Perspektive. Liebe Gemeinde, für Jesus ist die Ewigkeit nicht etwas Fernes. Es ist etwas, das schon hier erfahrbar ist. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod ist, wie das Kierkegaard beschreibt, etwas innerhalb eines allumfassenden ewigen Lebens. Auch wenn er krank wird und stirbt. Das ist nicht die Krankheit zum Tode. Krankheit und Gesundheit werden hier aus einer Perspektive betrachtet, wo nur das Evangelium geben kann und öffnet. Wir können meinen, die Lazarus-Familie hat mehr Grund gehabt zum Glauben in diesem Moment. Doch das Ereignis spielt sich vor dem Tod und vor der Auferstehung von Jesus. Und die christliche Gemeinde hat von jeher die Auferstehung von Jesus als das Ereignis, wo alles darauf beruht. Das war für sie nicht ein frommer Glaubenssatz. Irgendwann kommt das. Es ist nicht einfach etwas, was sie aus dem Katechismus auswendig gelernt haben. Es ist passiert, in Raum und Zeit. Und darauf können wir unser Leben und Tod gesorgt geben. Unsere Gesundheit, unsere Krankheit. Alle Glauben, alle Hoffnung, alles Liebe gründet auf das Ereignis. So sagt der Paulus, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltlos aber auch euer Glaube. Der Glaube an die Auferstehung von Jesus ist ein Siegesruf für einen Kampf gegen den Tod, der schon gewonnen ist und nicht das Ende ist. In Verbundenheit mit ihm, im Glauben, kann man sich der eigenen Auferstehung so sicher sein, als wenn sie so geschehen wäre, wenn etwas hinter uns wäre. Wir werden leben, auch wenn wir sterben. Vielleicht sind wir eher vom Typus von der Maria als von der Martha. Wir können uns aber mit Martha zu fragen, Jesus, glaubst du das? Fragen, was wollen wir zu dieser Frage sagen? Es ist eine Einladung, Ja zu antworten. Auch wenn es nur ein zögerndes und zitterndes Ja ist. Weil dieser Glaube, der heilt von Verzweiflung. Amen.